Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Wenn in deinem Dorf einer wohnt, der wütend ist, der überzeugt ist, alle haben sich gegen ihn verschworen.
Immer wieder mal ist so die Bemerkung oder die Drohung gekommen. Also jetzt gehe ich dann auf die Gemeinde über einen Raum auf. Oder
mischst du dich ein oder hältst du lieber die Klappe?
Es hat einmal in Biel so einen Rentner gegeben, der sich, ich glaube, auch gegen Zwangsräumung gewehrt hat und dann mit dem Sturmgewehr auf Polizisten geschossen hat. Wo das passiert ist, habe ich ganz, ganz fest gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert das nie mit uns.
Aber was, wenn dann doch etwas passiert und ich habe das nicht verhindert? Dann bin ich doch mit Schuld, oder?
Es ist so eine unglaubliche Aggression in mir, so wahnsinnig. Und irgendwann ist das in den Dampf gekocht und irgendwann muss das einfach raus.
Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 1: Knonau brennt.
Auf dem Nachttisch ist der Peitscher. Und wenn der tönt, dann ist Adrenalin hoch, Puls auf und los. Da überlegst schon nicht. Und schnell schauen, jawohl, ist das Haus, und dann ins Auto und los.
Alle Feuerwehrleute rund um Knonau haben das Grundstück an der Schmidgasse 2 gekannt. Und alle haben gewusst, wenn es dort mal brennt, im Haus von dem Messi, dann ist aber gar nichts mehr zu retten. Nicht einmal mit er und sein Hund nicht mehr.
Der erste Befehl war, es geht keine Person in das Haus hinein. Das Risiko wäre viel zu gross gewesen. Dort jemand ist, und normalerweise greift man innen an, geht man ins Haus rein, unter Atemschutz, und bekämpft von innen, weil von weit weg in ein Feuer hineinspritzen, dann hat man fast keine Chance. Also man muss zum Brandherd können und dort löschen. Aber mein Befehl war ganz klar, keine Person geht in das Haus, weil ich wusste, wie es aussieht dort drin. Und da wollte ich niemand gehen, verheizen.
Die Feuerpolizei war immer wieder für Kontrollen im Haus von Messi. Aber man konnte ihm ja nicht vorschreiben, wenigstens für den Notfall einen schmalen Weg durch den Garten und das Haus frei zu behalten.
Das Spannende ist der Ton, wie ein Feuer tönt. Plötzlich hörst du wieder ein BAM! Du weißt, das war jetzt wahrscheinlich ein kleiner Campinggaskocher, zum Beispiel eine Gasflasche. Was da so abgeht, das Knistern, das Zischen, was du alles wahrnimmst, mit den Augen, mit der Nase und mit dem Gehör. Wenn die Ziegel runterfallen, das ist ja so ein markanter Ton. Plötzlich hörst du so, wie die Ziegel fährt rutschen. Und dann, wenn sie dann runterfallen, dann macht das einen Lärm.
Der Messi hat schon seit vielen Jahren Streit im Dorf. Er hat seine Sachen mit der Zeit über den Garten raus bis vor das Haus und auf die Strasse rausgebiegen. Die Gemeinde hat um sein Haus auf das Abend eine Zwangsräumung gemacht. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Und seine Schulden waren schon so hoch, dass er eine Zwangsversteigerung von seiner Liegenschaft droht hat. Und dann hat es plötzlich brennt.
Wir haben von oben gelöscht, wir haben von der Südseite gelöscht, wir haben von der hinteren Seite angegriffen, so gut man ist dahin gekommen. Und als es dann im Haus drin war, habe ich gewusst, das können wir gar nicht mehr haben.
Wenn nicht alles einfach komplett zugestellt gewesen wäre, dann hätte die Feuerwehr den Brand höchstwahrscheinlich noch löschen können. Aber so ist das ganze riesige Haus, das mitten im Dorfkern von Knonau gestanden ist, in einer Nacht bis auf die Grundmauern runtergebrannt. Das Haus war über 500 Jahre alt und denkmalgeschützt. Ich bin darin aufgewachsen und der Karl Engelhardt, der Messi, der ist mein Vater.
Das Elternhaus von Franziska ist nur noch eine Ruine. Das Grundstück wirkt vollkommen verlassen und überwuchert.
Ja, wenn wir schauen, ob wir reinkommen, weil also der Eingang, also eben einerseits sind jetzt da Gitter, die das Areal absperren, und dann ist gerade noch der Wohnwagen, wo mein Papi gekauft hat, wo er eigentlich auch noch drin wohnen wollte.
gehen wir mal rum.
Ja, ja. Also da kommt man sicher rein. Sollen wir da rein? Mhm. Unter dem Baum durch. Über den Baum. Da hat sie so Spinnen.
Mega schön hier. Auch mit dem Pfarrhaus gegenüber und dem Bächlein hier.
Überall im Garten liegen Sachen rum. Vieles ist vom Feuer verbogen oder verkohlt. Man kommt eigentlich nicht durch, ohne ständig zu stolpern.
Oh, muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt.
Ja, absolut, ja. Kann man denken mit den offenen Schuhe. Ah, Jemine. Expeditionen. Ja. Und das ist eine tolle Spinne. Warte, ich muss mal schnell. Finde ich nicht riesig. Ganz große Spinne.
Im Urwald.
Ja, das ist echt im Urwald. Also ich habe mich jetzt da an so einem Stecker fest, um hier rüberzukommen. Kannst du vielleicht...
Was ist da auf dem Weg? Ich habe leider keine Hand frei mit dem Mikro.
Genau.
Kurz. Dankeschön, ja.
Also eigentlich ist es relativ ungefährlich, aber einfach...
Franziska hat mich mit nach Knona genommen, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Die Geschichte von ihrem Vater will sie nicht alleine erzählen. Auch wenn sie schon lange als Journalistin arbeitet.
Wir kennen uns zwar vom Arbeiten, aber von meinem Vater hat sie bis jetzt noch nie etwas gehört. Mir ist es wichtig, dass sie nicht vorgenommen ist.
Und ich habe sofort zugesagt. Mich fasziniert, was da eigentlich los ist in Knona. Mit Franziskas Vater. Warum hat sein Haus gebrannt? Hat da jemand nachgeholfen? Vielleicht hat er das Feuer ja sogar selbst gelegt, weil er mit all dem Chaos überfordert war.
Habt ihr eigentlich mal ein Protokoll bekommen von der Feuerwehr oder von der Polizei, von dem, was da in der Brandnacht passiert ist?
Nein, nicht. Nein. Der Anwalt hat uns ein bisschen davon erzählen können. Der Anwalt von meinem Vater, der hat Einsicht gehabt in die ganzen Protokolle. Aber wir selber wissen nicht viel. Aber ich würde auch gerne die Protokolle sehen und hoffe, dass wir die anschauen können. Ich weiß zwar nicht, eben weil es ein laufendes Verfahren ist, könnte es sein, dass sie uns das verweigern.
Am Haus stehen nur noch drei dicke Grundmauern, eine mit alter Wandmalerei. Das Haus ist von 1450. Die Denkmalpflege hat 140.000 Franken in die Restauration investiert. Was zeigt, wie bedeutsam das Haus mal fürs Säuliamt war. Das Feuer hat aber so viel zerstört, dass man das Haus nach dem Brand aus dem Inventar kulturhistorischer Objekte streichen musste.
Und was ist das für ein Häuschen, das Kleine?
Das Kleine, das hat er mal für uns gebaut als Spielholzhaus auf so Stelzen. Und für uns war das natürlich das Größte gewesen, mit dem zu spielen. Und er hat aber damals schon Puff bekommen mit der Gemeinde, weil er keine Baubewilligung eingereicht hat damals. Und das ist, weiss nicht so recht. Ich erinnere mich noch, ich war wirklich sehr jung, aber ich erinnere mich, dass ihn das extrem geärgert hat. Vielleicht hat dort schon ein bisschen sein Krach mit den Behörden angefangen. Oder sein, ja.
Wie ist das ausgegangen?
Weiss nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht.
Knonau liegt im Kanton Zürich, ganz im Süden, also kurz vor der Grenze zum Kanton Zug. Nach der Schule ist Franziska nach Zürich gezogen. Dort lebt sie auch heute, zusammen mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn. In der Nacht, als ihr Elternhaus abgebrannt ist, war sie gerade schwanger.
Ja,
damit
es da nicht weiterführen, das ist die Brücke, sonst vielleicht ab.
Was ist das für ein Zimmer da rechts?
Da rechts ist so wie eine Garage. Und dann war es schwierig im Fall zu sagen, was wo genau war. Also, es ist halt wirklich nicht mehr erkennbar. Das, was am meisten steht, ist mein Mädchenzimmer.
Da rechts oben. Rechts,
ja, genau. Und links davon, dort die Tür, ist... hat zum Wintergarten rausgeführt. Und dort hat er geschlafen und dort hat sich anscheinend das Feuer an dem Ecke vom Haus aufgefressen.
Er hat drin geschlafen und hat die Tür geführt zum Wintergarten.
Ja, das ist einfach so. Dort hinten hat sich das Feuer hat sich am Haus Ecke entlang auf bis in den Dachstock und dort oben hat es dann eben so lang gebrannt, bis es so heiß wurde und dann das Ganze explodiert ist.
Da war er aber dann schon draußen.
Wo es explodiert ist, ist er raus. Ich weiß nicht, was das für ein Zeitpunkt war, dass wir die Feuerwehr fragen. Aber er war auf jeden Fall immer noch am Schlafen, wo es schon um ihn ziemlich lichterloh anscheinend gebrannt hat. Mein Vater hat den Brand im Juli 2017 nur knapp überlebt. Trotzdem ist er nur wenige Tage später schon wieder auf dieser Brandruine umgeklettert und hat probiert, noch Sachen zu retten, die nicht komplett verkohlt waren. Er hat sich zum Beispiel so eine Leiter aufgestellt, die vom Keller bis ufe zu meinem Mädchenzimmer geführt hat. Das sind so ungefähr 3 Stockwerke. Und hat von dort oben Sachen runtergeseilt. Er hat also quasi einfach weitergemacht mit dem Sammeln. Aber für mich ist mit dem Brand klar geworden, dass jetzt genug ist. Ich muss meinen Vater aufhalten. Ich verstehe, dass man sich jetzt vielleicht fragt, warum macht jemand so eine private Geschichte überhaupt öffentlich? Es ist ja schon krass genug, einen Vater zu haben, der Messi ist. Aber jetzt mal ehrlich, seine Geschichte ist schon längstens keine private Sache mehr. Seit Jahren sind die Gemeinde, Polizei, KESB, diverse Ämter und Gerichte mit dem Fall Karl Engelhardt beschäftigt. Mein Vater sorgt immer wieder für Schlagzeilen und mir passiert es im Fall nicht selten, dass mich an Festchen alte Bekannte auf ihn ansprechen. Alle wissen von ihm. Da kann ich gerade so gut meine Version von dieser Geschichte erzählen. Das will ich in diesem Podcast machen. Für das muss ich oder müssen wir das erste Mal verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie es mit meinem Vater jetzt weitergeht und was wir eigentlich als Familie machen können.
Nach dem Brand nimmt eine fromme Familie Franziskas Vater bei sich auf. Sie haben Mitleid mit Karl, weil der auf der Brandruine in einem Zelt kampiert. Wir gehen ums Haus herum zur Garage und über eine Treppe hoch ins Wohnhaus der Ammanns. Sie sind die Schornsteinfeger im Dorf. Über ein halbes Jahr lang kann Karl bei ihnen wohnen. Er muss keine Miete zahlen, feiert mit ihnen Weihnachten und darf sogar seinen Hund mitbringen.
Probier's. Sollen wir draußen ansitzen?
Ich habe es gedacht, es ist am schönsten draußen.
Ja. Da können wir draußen ansitzen, das ist am schönsten. Aber wir sind am meisten
liebsten. Heute
ist der Vater
gerade
um den Eck gegangen.
Es war ein bisschen überraschend für alle, aber es ist gegangen.
Und dann hat er ein ganzes Zimmer bekommen im Haus?
Ja, einfach das Zimmer und ja.
Habt ihr irgendwelche Abmachungen gehabt? Irgendwelche Regeln oder irgendwie, wo ihr gesagt habt, das ist so?
Also, wir haben gesagt, wir dürfen keinen Abfall aufnehmen, oder?
Ja.
Das hat man natürlich schon müssen sagen. Und dann hat er aber, wie ein kleines Kind, hat er immer die Grenzen austestet, oder? Hat er gleich Abfall aufgenommen, hat er gleich draußen die Sachen angestellt, einmal, um zu trocknen, oder? Und das sind einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, 12 Bärli Schuhe gewesen, und zwar Schuhe, die er jetzt nie anlegen würde, auch Frauenschuhe und so Sachen. Oder? Und ich sagte, Karl, nein, das braucht es nicht. Das brauchst du auch nie. Ja, Mama, für die Theatergruppe. Das ist, für das hat er alles gesammelt. Oder? Obwohl es vielleicht auch ein zu weit Vorwand war. Oder?
Die Ammanns hatten sich vorgenommen, mit Karl gemeinsam eine Lösung fürs Zusammenleben zu finden. Aber ihre Nächstenliebe wird hart auf die Probe gestellt.
Wir haben es immer sofort gesagt, also Sachen. Einfach anständig und lieb. Oder einfach so, dass nicht,
dass nicht
ja, dass er, ja, genau, dass er nicht verletzt ist.
Aber hat er sie gehalten?
Nein, gar nicht.
Ja, also nicht gar nicht, aber man hat immer müssen drauf und dran sein, sagen wir so.
Sein Zimmer haben wir dann über Bord
gelassen. Ja, ja, also man muss ums Bett anziehen.
Ich konnte nicht mehr anziehen, weil ich gesagt habe, ich muss doch ums Bett, ich will das Leintuch und so. Und ja, das ist dann eben das Dilemma geworden.
Man hat immer Rücksicht genommen auf ihn. Man hat einfach immer gesagt, ja, es ist zwar Gesetz und Vorschrift, aber er hat es nicht. Es ist oft um Gesetz und Vorschrift herumgekommen.
Ja,
und das ist so etwas gewesen, wo er sich dann irgendwie gesagt hat, sozusagen Gesetz gilt nicht für ihn. Weil er ist um die Gesetze herumgekommen, immer.
Irgendwann wird es der Familie Ammann aber klar, sie können Karl nicht ändern. Aber sie können auch nicht ewig bei sich aufnehmen. Darum setzen sie eine Frist.
Ich nehme auch 18. April. Lieber Karl, seit einigen Monaten hast du unsere Gastfreundschaft genießen dürfen. Nun wird es Zeit für dich, eine neue Bleibe zu finden. Wir bitten dich, bis 31. Mai 2018 dein Zimmer zu räumen. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass du einen schönen Aufenthalt bei uns hattest. Liebe Grüße, Familie Ammann, wir haben unterschrieben.
Gleichzeitig beten die Behörden um Hilfe. Zuerst Gemeinde und dann Sozialamt. Mein Vater hat nämlich einen Beistand, so ganz offiziell einer von der KESB. Das ist die frühere Vormundschaftsbehörde. Sein Beistand muss sich darum kümmern, dass mein Vater ein Dach über dem Kopf hat und dass seine finanzielle Situation nicht aus dem Ruder läuft.
Wir haben ihn ja geholt dort unten, sozusagen. Und dann ist die Frist abgelaufen bei uns. Und er wäre dann wieder in dem Dilemma gewesen von vorher, wo wir ihn geholt haben. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir Alarm schlagen. Jetzt muss man wissen, jetzt muss etwas gehen. Wir können ihn nicht wieder dort runtersetzen. Das ist ja, da hätte man gar nicht mehr aufnehmen. Oder ich meine, nicht wieder im gleichen Dilemma aussetzen. Das kann ich nicht wollen. Und dann eben hat man überall eben gesagt, Brief geschrieben, überall, dort. Kommt, helfen, was müssen wir machen?
Und auf das Schreiben, hat irgendjemand auf das Schreiben reagiert?
Nein.
Und der Beistand hat sich auch nicht gemeldet?
Ja, also ich meine, man hat sie ja schon im Dezember haben wir angerufen.
Ja,
und dann hat, also die haben Zeit gehabt, oder? Das ist nicht so, dass
die... das war schon im Dezember?
Im Dezember haben wir schon angerufen und dann hat er gesagt, wir können doch alle zusammensitzen. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat Karl gesagt, nein, das will er keinen Umstand machen. Und der andere hat gesagt, ja, ich komme nicht, wenn der Karl nicht will. Also der hat sich es auch einfach gemacht, oder?
Es ärgert Daniel Ammann, dass sich die Behörden den Fall gegenseitig weiterreichen wie eine heiße Kartoffel. Offenbar will niemand Karls Zorn auf sich ziehen.
Und dann ist eben eines Tages am Morgen gerufen. Und ich habe und die Polizei steht da. Und dann nachher eben, sollte jemand wegen dem Hund rauskommen. Und zum Glück bist du da gewesen. Und dann hast du dann gesagt, eben, der Karl sei schon im Auto, im Polizeiauto. Ja, dann ist das alles so schnell gegangen.
Die Polizei war ziemlich aufgeregt, hat es mir gedacht. Ja.
Hat die Polizei dir gesagt, warum sie ihn festgenommen hat?
Nein, das darf ich nicht sagen.
Seitdem sitzt mein Vater in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Und wir als Angehörige wissen nicht einmal, wieso. Die Staatsanwaltschaft darf uns keine Auskunft geben über seine Verhaftung. So sind die Regeln bei U-Haft in der Schweiz.
Aber irgendwie muss man doch rausfinden können, warum Franziskas Vater im Gefängnis ist. Und wenn die Behörden nichts sagen dürfen, dann fragen wir eben in Knonau nach. Nächstes Mal.
Ja, also jetzt, vorher habe ich immer gesagt, er möchte nie jemandem etwas. Aber jetzt bin ich nicht sicher.